Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zu den Helden aus der zweiten Reihe. Und ihr habt gewählt, genau gesagt, die Legenden haben gewählt. Mit hauchdünnem Vorsprung ist es John Morrison geworden. Wirklich mit einer Stimme Vorsprung vor seinen beiden Verfolgern, Mr. Kennedy und Kalito natürlich. Also wir sprechen heute über die Karriere von Johnny Impact, Johnny Mundo, John Morrison, wie auch immer. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir da ist wie immer der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir nehmen wieder morgens auf, wie Olaf und ich das so das häufiger machen. Und ich habe wieder einen Kaffee hier vor mir stehen in der wunderbaren, wunderschönen Headlock-Tasse.
Wie sich das gehört.
Ja,
heute sprechen wir über John Morrison, ein Wrestler, der noch gar nicht so alt ist. Der ist in meinem Alter, ist also 79
das ist
geboren.
Alt, Olaf.
Für einen Wrestler, ich meine, der ist 39, der hat noch ein paar gute Jahre vor sich, aber ist ja tatsächlich jemand, der bei WWE nie den World Title irgendwie gewonnen hat, sondern immer so ein bisschen Midcard, Upper Midcard, mal so ein bisschen am Main Event gekratzt hat, aber nie den absoluten Durchbruch geschafft hat, aber trotzdem, wie ich finde, jemand gewesen ist, der ja dann auch später in den Indies, egal ob es Lucha Underground gewesen ist, was jetzt nicht klassisch Indie ist, aber ihr wisst, was ich meine, außerhalb von WWE, Lucha Underground, bei Impact oder auch dann teilweise ja auch dann wirklich in anderen wirklich unabhängigen Promotions, wir haben ihn auch schon hier in Deutschland gesehen, wirklich da seine Fußstapfen hinterlassen hat und auch in diversen richtig schlechten Filmen mitgespielt hat, muss man auch mal dazu sagen. Ein bunter Geselle. Und Shaggy, was sind deine ersten Gedanken, wenn du den Namen John Morrison hörst? Kommt dir da so in den Kopf?
Ja, John Morrison ist einer der Wrestler, wo ich mir sicher war, dass der irgendwann zum Topstar werden wird. Der ist irgendwann wirklich in die Main-Event-Riege geschafft. Der hatte irgendwie alles, was man so braucht. Der hatte einen besonderen Stil, einen ganz besonderen Stil. Den gibt es ja auch eigentlich nicht ein zweites Mal. Der hatte den Look, der hatte einen krassen Superstar-Look. Also definitiv. Der hatte wirklich auch das Können im Ring, der hatte die Fans hinter sich, der ist ja auch wirklich beliebt und die Leute freuen sich immer noch, wenn sie ihn sehen. Aber wahrscheinlich hat es ihm doch einen Tick an Micwork und vielleicht ein bisschen an Charisma gefehlt, dass es nicht ganz nach oben geschafft hat. Aber das ist so ein Typ gewesen, dem hätte ich zugetraut. Der hatte was Einzigartiges, so der hätte neuer Shawn Michaels oder wie auch immer werden können.
Genau das, also was du jetzt im letzten Satz quasi erwähnt hast, war auch immer mein Gedanke. Ich habe in ihm auch immer den neuen Shawn Michaels gesehen am Anfang, gerade als er da noch so bei M&M durchgestartet ist. Da hat man schon gemerkt, dass er unfassbares Talent hat. Ich finde aber gerade gegen Ende seines WWE-Runs, da war er wirklich kurz davor, wo man gesagt hat, ja, jetzt wird das. Also der hat den coolen Entrance gehabt, der hat einen guten Look gehabt, dann auch hinterher so ein bisschen härter, wo der Bart mit dazugekommen ist. Ne? Männern stehen ja meistens Bärte ganz gut. Ne? Und ihm hat das auch geholfen, dass er eben da ein bisschen erwachsener gewirkt hat. Aber trotzdem, es ist ganz merkwürdig, dass er eigentlich jetzt nie so ganz, ganz oben durchgebrochen ist, sondern dann wirklich immer so in der Upper Midcard stecken geblieben ist. Für mich war es auch ein unglaubliches Talent. Und ich sehe ihn auch immer noch gerne, muss ich dazu sagen. Also er ist ja nach wie vor aktiv in diversen Promotions und da kann man ihn auch immer sehen. Ich muss auch ehrlich sagen, als wir diese Auswahl hier getroffen haben, beziehungsweise als wir die Wahl hier von euch gehabt haben, mir fallen auch relativ wenige Standout-Matches bei WWE ein von ihm. Ich habe immer dieses Leitermatch gegen Sheamus im Kopf, was ja irgendwie 2010 gewesen ist, aber da war auch vieles dabei, was halt eben gut gewesen ist, aber dann einen auch nicht, gerade in dieser Anfangsphase, wo man sein Talent erkannt hat, was mich nicht 100% erreicht hat. Shaggy, warst du ein Fan von John Morrison? Hast du so Matches gehabt, wo du sagst, yes, da hat er mich komplett überzeugt und die habe ich heute noch im Kopf?
Ja und nein. Also ich war ein Fan, ich fand ihn wirklich gut. Ja, wie ich gesagt habe, er stach aus der Menge heraus. Aber so richtig Matches fallen mir auch nicht wirklich ein. Also da hast du vollkommen recht. Mir fallen eher so einzelne Spots ein. Diesen Spot beim Royal Rumble, der ist legendär, das muss man sagen. Da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen. Und natürlich das Leitermatch mit Sheamus, aber auch ein paar Matches mit M&M. Gerade das Leitermatch, wo sich Joe Mercury dann auch so schwer verletzt hatte. Das kommt mir in Erinnerung, aber nicht aufgrund der Leistung von John Morrison, sondern einfach aufgrund der Szene der Verletzung, glaube ich. Also schwierig, wirklich einzelne Matches zu nennen. Die waren nie schlecht, aber die waren jetzt aber auch nie jetzt herausragend.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, er hatte ein paar durchaus herausragende Matches, aber teilweise kamen die später, teilweise sind die auch einfach so ein bisschen untergegangen. Das muss man auch sagen. Unsere Wahrnehmung ist ja da auch sehr subjektiv und ich glaube, John Morrison hat, glaube ich, auch teils sehr drunter gelitten, dass er quasi so eine relativ lange und auch sehr präsente Karriere gehabt hat, wo er eigentlich wirklich jede Woche quasi gekämpft hat und da dann auch ganz oft so ein bisschen fast schon overexposed gewesen ist, unserem Auge gegenüber. Aber Shaggy.
Und ganz kurz, wenn du mich auf ein Match festlegen müsstest, wenn ich mich auf ein Match festlegen müsste, dann wäre es, glaube ich, das Match gegen Prinz Puma bei der ersten Lucha Underground-Episode. Weil da war ich erstmal kurzzeitig total geflasht aufgrund des neuen Settings dieser neuen Show. Und die hat mich ja ein paar Folgen gefesselt. Und da war ja ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, tatsächlich würde ich ihn eher mit diesem Match oder gerade dann eher mit Lucha Underground verbinden, der Anfangsphase zumindest.
Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er, ich meine, springen wir natürlich hier ziemlich durch die Chronologie, ist aber egal. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er diese Zeit bei WWE gebraucht hat, um dann später wirklich auch zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ich habe den Eindruck immer gehabt, dass er so gegen Ende seiner WWE-Karriere eigentlich erst richtig gut geworden ist, weißt du? Dann hat er irgendwie, ist bei ihm dann der Groschen gefallen und so, ach ja, so baue ich Matches zusammen, so baue ich eine Dramaturgie auf und seine richtigen Standout-Matches, du hast das Match gegen Prince Puma angesprochen, das ist eines von denen, die ich auch genannt hätte, weil das wirklich herausragend gewesen ist und erst dadurch hat er sich da auch wirklich nochmal hervorgetan und entwickelt, aber dann eben nicht unbedingt im WWE-Kosmos, sondern dann eben in anderen Promotions. Ist ja auch vollkommen legitim, weil du hast es schon gesagt, Shaggy, der hat einen ganz besonderen Stil gehabt. Auch da wiederum, ne, das war auch was ihn immer ausgezeichnet hat. Ich finde, bei Wrestlern kommt es ja immer so ein bisschen darauf an, wie sie sich bewegen, dass sie eigene Bewegungsabläufe gehabt haben. Ne, bei The Rock sehen wir das, bei Steve Austin haben wir das gesehen, bei ganz vielen anderen, selbst bei dem Roman Reigns sehen wir das natürlich, dass da bestimmte Aktionen oder auch die Körperhaltung und so damit reinspielen. Was hat für dich den Stil und vielleicht auch diese Athletik eines John Morrison immer ausgezeichnet?
Ja, John Morrison war ja bekannt dafür, John Hannigan, dass er ein großer Parkour-Fan ist, und diese Basics des Parkours hat er auch in seine Matches eingebaut, hat die Ringseile genutzt, hat die Barrikaden genutzt, hat alles Mögliche genutzt, um tolle Flips und andere Aktionen zu zeigen. Das war schon fantastisch. Und das machte seinen einzigartigen Stil auch irgendwie aus. Also man merkte, dass er sich wirklich im Parkour auch richtig gut auskennt.
Wobei das Parkour ist eine Geschichte. Die andere Geschichte bei ihm ist ja tatsächlich, dass er viel Gymnastics, also Bodenturnen und solche Geschichten betrieben hat in seiner Jugend. Und das ist eben auch was ganz klar dieses Körperbewusstsein, diese Bewegungsabläufe, diese Motorik bei ihm ausgezeichnet hat. Das hat er auch in Interviews immer wieder gesagt, dass das eigentlich was gewesen ist, was ihm sehr viel weitergebracht hat. Gerade wenn es darum ging, wie bewegt man sich, wie muss man seine Körperspannung halten, wenn man in der Luft ist, wenn man, keine Ahnung, eine Drehung in der Luft macht und solche Geschichten. Das spielt da alles mit rein. Und der Parkour kam tatsächlich ein bisschen später dazu. Also kommen wir so ein bisschen in die Chronologie eines John Morrison langsam einsteigen. Ich habe gerade gesagt, der ist am 3. Oktober 1979 in Los Angeles, California geboren. Hat eine relativ normale Kindheit gehabt. Also da ist nicht Wunder, wie viel drüber bekannt. Ganz normal zur Schule gegangen. War immer jemand, der sehr interessiert gewesen ist in Filmen und in der Schauspielerei. War aber sehr, sehr sportlich. Wollte aber ursprünglich eigentlich Footballer werden. So, das war eigentlich sein erstes Anliegen. Dann aber, als er sein erstes größeres Tryout gehabt hat, wo er dann irgendwie quasi in die, ich bin mir gar nicht sicher, welche Auswahl es gewesen ist. Ich bin kein Football-Fan, aber wohl quasi an die nächste Auswahl, ich glaube, seiner Schule oder der Universität hätte kommen sollen. Da wurde er dann nicht genommen. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass er gesagt hat, gut, wenn das nicht klappt, dann probiere ich halt eben mit Wrestling. Und seine Begründung, weshalb er gut im Wrestling gewesen ist, weil er wirklich da auch relativ schnell Fuß gefasst hat, war übrigens, dass er früher gerne und sehr oft mit seinen Kumpels gerungen hat. Und das hätte ihm geholfen. Also er sagte so aus Jux, ich habe über Jahre mit meinen Kumpels irgendwie bei uns im Garten oder hinten im, in der Einfahrt habe ich meine Freunde in Boston Crab genommen. Und da hat man dann schon so, Shaggy, glaubst du, das bringt dir was? Also wenn du als Kind ein Raufbold bist, dann bist du automatisch gut im Ringen?
Ja, das bedeutet aber gleichzeitig, dass du als Kind schon Wrestling-Fan bist, wenn du versuchst, die Aktion irgendwie nachzuahmen. Was man nicht machen sollte zu Hause, wie ihr wisst, WWE sagt es immer wieder. Aber klar, dann bist du Fan und das ist, glaube ich, eher das, was dahinter steckt, dass er Fan war und das sicherlich schon auch für ihn interessant war. Du hast Bodentouren angesprochen, ich habe Parkour angesprochen, das ist ja auch nah zusammen und gerade, er war von Anfang an auch als Kind schon ein großer Fan der Highflyer und das hat ihm schon, glaube ich, dann auch gezeigt, dass er das auch in die Richtung machen könnte.
Ja, und nicht nur das, ich habe auch gerade diese Verbindung zu dem zu Filmen und zu Hollywood und so angesprochen. Er war ein großer Jackie Chan-Fan, das ist auch, oder ist es noch immer. Das ist auch ganz interessant, weil auch diese Parkour-Elemente sind ja auch was, was schon sehr früh in den Jackie Chan-Filmen irgendwie aufkam, wenn er sich da über Mauern stürzt und solche Geschichten. Das war eigentlich schon Parkour, bevor man das überhaupt unter dem Label Parkour irgendwie kannte. Also da wurde vieles entlehnt. Und John Morrison hat sich da stark dran orientiert. Ich habe gerade das Wrestling angesprochen. Da kommen noch andere Sachen dazu. Also der hat ganz vieles gemacht in seiner Freizeit. Ich habe mich manchmal gefragt, ob der überhaupt noch so ein Privatleben hat. Also wie gesagt, Parkour kam später, vor allem kam dann in der Jugendzeit kam eben die Bodenturnerei, Turnerei im Allgemeinen, aber er hat auch, ich meine, er hat auch Kung-Fu gemacht und er hat Breakdance gemacht. Das hat man ja hinterher auch noch gesehen. Er hat ja dann auch diesen, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, diesen Spin-A-Rooney Leg Drop, den er immer wieder gezeigt hat, das kommt ja aus dem Breakdance. Also ganz viele verschiedene Einflüsse, die er irgendwie auch in seinem Moveset später verbaut hat und wo man sehen
sind,
kann.
Das sind aber alles auch, das sind vier Dinge, wo man wirklich seinen Körper intensiv kennen muss, intensiv auch nutzen muss. Das sind alles die Dinge, die man mit dem Körper in erster Linie tut. Und da muss man wirklich die Fähigkeit haben, seinen Körper ganz arg zu kontrollieren bei all den Dingen, die du genannt hast. Und das kam ihm natürlich zugute.
Genau das, ja. Also er ist da wirklich jemand, der da sehr interessiert an allem gewesen ist. Wie gesagt, dann die Schauspielerei war immer was, was ihn auch interessiert hat. Also wenn man sich das mal anschaut, ich habe sogar später mitbekommen, dass er im späteren Verlauf seiner Karriere, wo er dann bei WWE so ein bisschen weniger eingesetzt worden ist, war es dann auch so, dass er teilweise Musik gemacht hat und Songs aufgenommen hat und all so ein Kram. Also ist wirklich jemand, der sehr kreativ und künstlerisch und zugleich auch sportlich veranlagt ist. Hat aber dann auch wirklich seine Liebe erstmal zum Wrestling natürlich entdeckt, ne? Und ist aber erst durch Wrestling aufmerksam geworden durch Tough Enough, also durch die erste Staffel von Tough Enough, wo er gesehen hat, so ja, okay, das ist für mich interessant, ne? Und hat natürlich schon vorher so ein bisschen trainiert, aber als er da bei Tough Enough angefangen hat, was war bei der zweiten Staffel, da wurde er ja nicht angenommen, weil ihm ein Kevin Dunn damals die Leidenschaft am Wrestling abgesprochen hat. Der hat wohl gesagt, oder er hat gesagt, dass ein John Hannigan ja kein Wrestling-Fan sei und dass er einfach nur Bock auf Flips hätte. Ja, Shaky, das ist mal ein Expertenurteil, oder?
Ja, er hat sich ja dann aber herausgestellt, dass er nicht nur Bock auf Flips hatte, sondern dass er auch wirklich nur ein herausragender Wrestler werden sollte.
Ja, ich finde das manchmal so ein bisschen krass, weil wenn man sich diese Audition bei Tough Enough 2 anschaut, also dieses Casting, da kann man ihn eben sehen und da muss man einfach sagen, ich finde jemand, der so eine Körperbeherrschung mitbringt, den musstest du eigentlich ein bisschen länger austesten, meiner Meinung nach. Also ich habe mich damals schon gewundert, dass sie ihn nicht genommen haben, weil du hast gesehen, dass der irgendwie was Besonderes hat und dass der was Besonderes kann. Allein dadurch, der hat dann so ein paar Breakdance-Moves vorgeführt und du hast halt gesehen, dass die Athletik und die Sportlichkeit ist da und ich finde, alles andere kannst du ja im Wrestling ja auch lernen. Also selbst der ist da wirklich als absoluter Neueinsteiger quasi reingegangen. Aber wenn du so eine athletische Voraussetzung mitbringst, hast du es, glaube ich, dann schon ein ganzes Stück leichter. Aber egal wie, bei Tough Enough 2 ist er gescheitert, bei Tough Enough 3, also bei Tough Enough 2 ist er, glaube ich, unter die, quasi in die letzte Vorauswahl beim Casting gekommen, ist dann aber nicht, war kein großer Teil der Hauptshow. Tough Enough 3 war dann 2002, da ist er dann eben sehr, sehr weit gekommen, war quasi der, wie nennt man das denn, der Erstplatzierte neben Matt Capitelli.
Ja, der Co-Gewinner quasi.
Ja, mir fällt da gerade kein deutsches Wort vor. Ist Co-Gewinner ein deutsches Wort?
Ja.
Okay, dann, wenn du das sagst. Shaggy, was sind eigentlich deine Verbindungen zu Tough Enough?
Ich habe Tough Enough nie wirklich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das verfolgt, so, aber nur die Ergebnisse mir mal angeschaut und auch nur im Nachhinein teilweise. Also ich habe das nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen.
Okay. Ich bin ja ein großer Freund von so Reality-Formaten. Ich habe mir die ganzen Staffeln angeschaut, muss ich dazu sagen. John Morrison sagt so im Nachgang, dass da dieses Format ein bisschen problematisch gewesen ist natürlich, ne? Weil auch da, keiner verhält sich natürlich vor den Kameras in irgendeiner Form. Du merkst natürlich, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt, je dramatischer du dich verhältst irgendwo. Insofern, ja, ich fand es unterhaltsam. Einfach da mal quasi, es war ja so eine Art Blick hinter die Kulissen, wie so Wrestler ausgebildet werden und so. Damals ja mit den Trainern Al Snow, Bill DeMott und Ivory. Kann man so machen. Ich mochte das ganz gern. Er hat dann auch erzählt, ja, es waren auch so lustige Geschichten, dass sie dann teilweise auch am Wochenende gut Party machen waren und solche Geschichten. Also muss wohl ein bisschen wilder da teilweise zugegangen sein. Und als Belohnung dafür gab es natürlich dann auch einen relativ hochdotierten Vertrag und natürlich dann auch die Ausbildung bei der damaligen Farmliga von WWE bei Ohio Valley Wrestling. Und ja, da war es dann eben auch so, dass man natürlich als Newcomer, der aus so einer Castingshow kommt, eigentlich auch eher so einen schweren Stand hat, ne? Weil, naja, du kommst da rein, hast eigentlich noch nichts geleistet, hast aber schon einen höher dotierten Vertrag als alle anderen und eigentlich wirst du da nur ausgebildet, damit du möglichst schnell ins kalte Wasser geworfen werden kannst, während andere Leute schon Ewigkeiten in dieser, ja, Liga, in dieser Promotion irgendwie arbeiten, um irgendwie nach oben zu kommen. Also er hatte da wohl nicht den allerbesten Stand, hat aber mit Matt Capitelli da auch einen sehr engen Freund wohl gewonnen. Und Matt Capitelli, Shaggy, wissen wir, der hat schwere Schicksale erleiden müssen, weil jemand, dem man eine große Zukunft vorausgesagt hat, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier angesprochen, und der leider auch viel zu früh verstorben ist.
Ja, der galt ja als wirklich Riesentalent. Also man hat in ihm deutlich mehr gesehen als in einem John Morrison. Wir sagen immer John Morrison, aber den Namen hatte er zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht. Für mich würde er immer Johnny Penis sein nach dem WrestleMania-Wochenende. Ein anderes Thema. Ja, Matt Capitelli, wirklich ein herausragendes Talent, der leider aufgrund eines Gehirntumors dann seine Karriere beenden musste und leider auch vor einiger Zeit dann aufgrund der gleichen Erkrankung von uns gegangen ist. Aus dem hätte auch was Großes werden können, ist so, wie es ist. Leider.
Ja. Also, wie gesagt, da traurige Geschichte, wie gesagt, Gehirntumor und solche Geschichten. Manchmal ist das Leben ein bisschen ungerecht, sagen wir es mal so. Egal, also John Hennigan hat dann, wie gesagt, bei Ohio Wrestling seine ersten Fußstapfen hinterlassen, hat da trainiert, hatte 2004 einen Auftritt an der Seite von Matt Capitelli bei Heat gehabt. Da haben sie gegen Garrison Cade und Mark Jindrak irgendwie verloren. Aber das erste Mal im WWE-TV ist er dann ja unter einem anderen Namen debütiert, Shaggy. Johnny Blaze war er damals. Das war nämlich auch der Name, den er bei OVW getragen hat. Und wir beschweren uns heute darüber, dass Namen wöchentlich geändert werden. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, Mensch, das war damals schon genauso.
Ja, aber das gehörte ja irgendwie auch zu seinem Gimmick so ein bisschen. Also das sollte ja dann auch auf der hinauslaufen, dass er dann in der dritten Woche dann seinen ersten ehemaligen Namen hatte. Er war, ist ja debütiert als, ja, als Assistent von dem damaligen Raw General Manager von Eric Bischoff und mit dem Namen Johnny Blaze. Aber in der nächsten Woche hieß er schon anders, da hieß er schon Johnny Spade.
Ja.
Aber der eigentliche Gag sollte ja in Woche 3 kommen. Das war das, worauf man auch hinausgearbeitet hat oder hingearbeitet hatte. Er bekam dann den Namen, den er auch längere Zeit dann getragen hat, Johnny Nitro. In Anlehnung natürlich an Nitro, an WCW Monday Nitro, die größte Sendung von der WCW damals. Und passte natürlich als Assistent von Eric Bischoff wie die Faust aufs Auge. So ein lustiger Name. Das fand ich auch irgendwie cool. Also mir hat das gefallen. Und er hat ja zeitweise auch sogar dann die Monday Night Raw Theme-Musik als Entrance-Musik gehabt. Das fand ich auch gut.
Ja, wieso auch nicht die Musik von Monday Night Raw, oder?
Ja, was habe ich gesagt?
Raw hast du, glaube ich, gesagt.
Ach, was weiß ich. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, also das war, ich fand das auch ulkig, aber tatsächlich war es so, dass natürlich da ein John Hennigan, Johnny Nitro, nicht so absolut glücklich damit gewesen ist, weil er meinte, er zu der damaligen Zeit wollte einfach nur wrestlen und wollte nicht unbedingt schauspielern, und das hat ihm dann hier nicht so gefallen. Diese ganze Apprentice, also ja, wie du hast gerade Assistent genannt, Auszubildender, was auch immer, Geschichte, die endete 3 Monate quasi nach dem Debüt, mehr oder weniger. Da hat er nämlich dann gegen niemand Geringeres als einen weiteren Verwandten von Eric Bischoff, gegen Eugene, nämlich verloren. Und dann war er seinen Job los und war dann erstmal wieder weg und ist dann zurück zu OVW gegangen, wo er dann mit Matt Capitelli gefädet hat. Und da ist dann auch langsam Melina ins Spiel gekommen. Und diese, ich nenne es jetzt mal Paarung, diese Kombination aus Melina und John Hennigan, Johnny Nitro, die ist ja was sich sehr lange durchgezogen hat. Was hat das für dich damals ausgemacht? Also später natürlich M&M mit Joey Mercury kam noch dazu, aber gerade diese Verbindung aus Melina und Nitro war ja was Besonderes, oder?
Ja, die passten, also die waren ja auch relativ schnell privat dann auch ein Paar. Die waren jetzt nicht nur vor den Kameras dann ein Paar, die waren auch wirklich hinter den Kameras dann zusammen. Die haben einfach wirklich gut zusammengepasst. Sicherlich hat Melina ihm auch einige Probleme bereitet, weil sie galt damals als nicht so einfache Person und ja, John Hennigan hat sich natürlich an ihre Seite oder auf ihre Seite gestellt, wenn es da mal Probleme Backstage gab. Aber die beiden haben einfach super zusammengepasst. Ich glaube, ohne Melina wäre auch M&M erstmal nicht so durchgestartet und auch natürlich ein Johnny Nitro nicht so groß geworden, am Anfang zumindest. Die haben sich richtig gut zusammengepasst. Melina war der Eckpfeiler in der Dreierbeziehung später, weil gleich kommt ja noch Joe Mercury dazu, in der Beziehung war sie wirklich ein wichtiger Bestandteil und ich fand Melina immer großartig. Für mich war sie lange Zeit die Nummer 1 Dame bei der WWE unter Vertrag. Nicht aufgrund ihrer ringerischen Fähigkeiten, aber die hatte erstmal, sie ist eine unglaublich erotische Frau, die mochte ich sehr, wirklich. Und sie hat aber auch wirklich das Charisma gehabt. Die hatte von den dreien, glaube ich, die größte Ausstrahlung zeitweise.
Ja. Da gehe ich konform mit dir. Die hatte einfach irgendwas, ne? Die hatte Ausstrahlung, die hatte eine gewisse Aura und davon haben auch die beiden Jungs hier profitiert, also Joey Mercury und Johnny Nitro. Und die drei waren ja schon bei OVW ein Team, waren da auch OVW Southern Tag Team Champions und haben den Titel erst später dann gegen Capitelli und Johnny Jetta wieder verloren. Aber viel wichtiger ist dann natürlich, dass die dann auch bei WWE im Main-Roster debütiert sind. Das müsste 2005 gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Das war 2005, bevor du Johnny Cheetah so abtust. Das ist natürlich Johnny von der Spirit Squad, auch ein cooler Typ, den mochte ich damals auch sehr.
Ja.
Ja. Die Spirit Squad wäre auch mal was für die Helden aus der Zeit.
Ich weiß nicht, da müssen wir ja einen Dolph Ziggler-Podcast eigentlich fast draus machen.
Ach ja, stimmt, der war ja auch dabei. Für mich, ich denke immer nur an Kenny Dykstra, aber egal, das ist ein anderes Thema.
Ja, egal.
2005.
M&M sind debütiert. Natürlich da auch ein bisschen größer, als man das natürlich bei OVW kannte. Also ich mochte diesen Auftritt immer extrem von den dreien. Ne? Da wurde ja dann immer der Teppich ausgerollt. Es waren die Fotografen. Wie hat dir dieses Gimmick gefallen, was die drei damals gehabt haben?
Total gut. Also die Fotografen, Blitzlicht und die Laufenden stolzieren quasi in ihren teilweise Pelz angehauchten Mänteln dann zum Ring. Das war schon super. Die wirken gleich richtig groß und waren vom Beginn an eine absolute Bereicherung für die Tag Team Division damals.
Auf jeden Fall. Also ich war auch damals wirklich auch direkt Fan, weil ich fand, das war so ungewöhnlich auch. Es war natürlich eine Anlehnung an Hollywood, an Stars und Glamour und diese Idee, dass man quasi auch so Komparsen mit in den Entrance und das regelmäßig macht, also mit einbaut und das regelmäßig macht. Das fand ich sehr innovativ und das hat dem Ganzen nochmal so ein gewisses höheres Standing gegeben. Und dass WWE auf die drei hier setzt, das hat man ja auch gleich beim Debüt gesehen, denn beim Debüt haben die ja gleich die WWE Tag Team Championships damals von Rey Mysterio und Eddie Guerrero geholt. Und John Morrison sagt auch, gerade in dieser ganzen Fehde, die dann noch gehabt haben, also gegen Mysterio und Guerrero, aber haben auch noch Matches gegen Hardcore Holly, Charlie Haas gehabt, sagt auch, dass ihm gerade diese Matches mit den Veteranen selbst. Wir tun das immer so ein bisschen ab. Wir haben ja hier auch schon die Helden aus der zweiten Reihe mit Hardcore Holly irgendwie gehabt. Dieses ganze Arbeiten mit den erfahrenen Leuten, die auch schon wirklich einen langen Weg hinter sich haben, da sagt auch ein Johnny Nitro, dass er, also ne, John Morrison, sagt da auch immer wieder, dass ihm das extrem geholfen hat, einfach um Fuß zu fassen. Und die haben teilweise auch sehr, sehr lange Matches geworkt, also die wir gar nicht im TV gesehen haben. Er hat erzählt, dass sie teilweise bei Europatouren 40, 50 Minuten Tag-Team-Matches gegen Mysterio und Guerrero gearbeitet haben. Und das ist natürlich was, wo du wirklich miteinander arbeiten kannst, woraus du lernst. Und das ist für so einen jungen Athleten extrem wichtig. Dass sie dann natürlich damals die Titel dann direkt, also nicht direkt, nach 3 Monaten beim Great American Bash an die damalige Legion of Doom. Shaggy, weißt du noch, wer die damalige Legion of Doom war?
Wahrscheinlich Road Warrior Animal und was Heidenreich zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, das war der. Die wurden dann Tag Team Champions, erinnere mich daran. Ich fand Heidenreich jetzt gar nicht so. Ich war kein Heidenreich-Hasser. Ich fand, der hatte auch irgendwie was Besonderes. Aber der hatte wahrscheinlich im Endeffekt das Lars Sullivan-Appeal von heute, möglicherweise. Mehr war es auch nicht.
Nee, aber mit mehr Gedichten, sage ich mal. Und diese super creepy Sequenz mit Michael Cole damals.
Ja, so fantastisch. Aber ja, jedenfalls, ich fand es jetzt nicht schade, weil man hat ja mit der neuen Legion of Doom auch irgendwie was vor. Und man hat ja auch weiter M&M weiterhin prominent eingesetzt. Von daher war es vollkommen okay. Die waren ein neues Team, die können auch mal den Titel verlieren. Das hat mich damals nicht sehr gestört. Ich war aber auch immer noch Fan. Ich mochte M&M sehr, sehr gerne.
Ja, also man muss sagen, M&M waren da auch trotzdem noch in der Tag-Team-Division natürlich sehr präsent und haben dann auch eben später den Titel zurückgewonnen. Also da gab es dann 4-Way mit der LOD natürlich, den Mexicools und William Regal und Paul Birch. Mann, oh Mann, das ist so richtig gerade wühlen in der Midcard-Schublade hier. Also auch so Paul Burchill und die Mexicools, die ich auch übrigens sehr lustig fand, die ihm auf ihren Rasenmähern reingekommen sind.
Ich fand Paul Burchill, das ist auch ein super Wrestler gewesen. Den hätte ich auch gerne noch mehr gesehen gehabt. Ich fand den fantastisch. Und das Gimmick, das war ja auch noch so, das Pian-Gimmick kam danach, glaube ich. Das war ja auch fantastisch. Also ja. Ich fand den super. Aber die Geschichte, die danach kam, da hatten sie eine längere Fehde gegen ein weiteres großartiges Team, gegen Paul London und Brian Kendrick, die ja auch die Tag-Team-Division eine Zeit getragen haben. Und das war eine hervorragende Matchserie der beiden Teams. Das habe ich geliebt damals.
Ja, auf jeden Fall. Titel haben sie natürlich dann später verloren, um das hier noch irgendwie aufzuführen, gegen Mysterio und Batista damals, also kurz vor Armageddon war das. Aber du hast es schon gesagt, ne, danach gibt es dann den dritten Title Run und dann kommt eben diese Tag-Team-Fehde mit Paul London und Brian Kendrick und die Fehde hat sich wirklich über mehrere Monate gezogen und das sind ja zwei herausragende Tag-Teams. Anders kann man das ja da eben nicht sagen und das war cool, also, ne, und auf jeden Fall war es dann aber eben auch so, dass dann Joey Mercury hatte ja damals private Probleme, nennen wir es einfach mal so, ne, der hatte Drogenprobleme gehabt, Alkohol und solche Geschichten und man sah sich dann gezwungen, dieses Team aufzubrechen und man hat eben dann den Split gemacht, Ende, das müsste 2006 irgendwie, Ende 2005, Anfang, Mitte 2006 gewesen sein. Da hat man dann eben das Team gesplittet und Melina und Nitro dann zum ersten Mal ja quasi bei SmackDown gefeuert, aber dann eben allein auf auf Monday Night, fange ich auch schon damit an, auf Monday Night Raw losgelassen, so.
Genau, bei SmackDown raus und bei Raw rein sozusagen. Und da ging es ja direkt auch los, relativ präsent um die Midcard-Title.
Genau, also er ist ja erstmal debütiert und hatte ein großes Match gegen John Cena, den damaligen WWE-Champion, was ja schon mal ein guter Einstieg ist, sag ich mal, auch wenn er das Ding verloren hat. Und danach war es ja dann auch so, dass er, wie du schon richtig gesagt hast, ja ins Intercontinental Championship-Geschehen reingeworfen worden ist. Und er hat das Ding dann auch relativ schnell gewonnen, nämlich im Triple Threat-Match bei Vengeance damals in einem Three-Way gegen Shelton Benjamin und Carlito und hat den Titel dann auch relativ lang gehalten und hat auch hier wieder gegen einen Veteranen dann im Anschluss gefädet, nämlich ja gegen Jeff Hardy unter anderem. Und das war auch wiederum was er sehr gemocht hat, sagen wir es einfach mal so. Die beiden haben sich da diverse Matches hin und her geliefert und das konnte man schon so machen. Und ein John Morrison, damals noch Johnny Nitro, war damals schon sehr präsent auch bei Raw. Und man hat auch immer wieder gesehen, dass man den auch mal hier und da einwerfen kann. Shaggy, da gab es ja noch diese ominöse Geschichte mit John Cena und ja und auch ein Kevin Federline damals. Das war ja auch noch so eine merkwürdige Sache. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, gab es nicht das Match sogar zwischen Kevin Federline und John Cena?
Ja, unter anderem, ja.
Ja. Ach, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß nur, der hat ihn so ein bisschen auch vor den Kameras zumindest trainiert im Hinblick auf Match gegen John Cena. Da kann ich mich dran erinnern. Ich kann mich noch an den FU, wie er damals noch hieß, glaube ich, Attitude Adjustment gegen Kevin Federline erinnern, aber so ansonsten habe ich es glücklicherweise verdrängt. Kevin Federline, für die ihn nicht kennen, der war ja mal der lebensgefährte Mann von niemand geringer als Britney Spears.
Ja.
Das war, glaube ich, auch seine größte Errungenschaft.
Ich glaube ja, der ist ansonsten, glaube ich, einfach so ein erfolgloser DJ gewesen, oder? Das kann sein. Wenn ich mich komplett vertue. Aber andererseits, wer war nicht der Ex von Britney Spears, Shaggy?
Du?
Ja, richtig. Machen wir weiter, weil, ne, es ging dann ja für ihn auch dann schon so ein bisschen wieder zurück Richtung M&M, also als dann ein Joe Mercury wieder fit gewesen ist, da gab es ja erstmal das Dream Match bei December to Dismember, was auch wirklich das einzig gute Match auf dieser Card gewesen ist, wo dann die Hardys auf M&M getroffen sind. Das ist wirklich ein gutes Match, das haben sie aber verloren, also M&M. Und die Fehde ging aber dann eben noch ein bisschen weiter und dann gab es eben dieses ominöse Match bei Armageddon 2006. Sieben, auf jeden Fall bei Armageddon. Und ja, Shaggy, was ist denn da passiert?
Ganz kurz, bevor wir auf diese Verletzung eingehen. December to Dismember, da haben wir, glaube ich, viel zu wenig drüber gesprochen. Das ist, wir beschweren uns ja über die aktuellen Pay-Per-View-Namen, Great Balls of Fire oder Stomping Crowns, aber December to Dismember ist wirklich der beste Name für dieses große Ereignis. Egal. Zum Glück haben wir es alle vergessen. Ja, bei diesem, es gab ein Four-Way-Ladder-Match und da sollte es eine Aktion mit der Leiter geben. Ich glaube, die Leiter sollte als Katapult genutzt werden von Jeff Hardy damals. Das Katapult ging auch los, die Leiter ist hochgeschnellt auf der einen Seite. Leider stand Joey Mercury mit seinem Gesicht im Weg und hat mit voll Karacho die Leiter ins Gesicht bekommen. Und das hatte ja eine sehr, sehr schwere Verletzung zufolge, bei der ja Joey Mercury auch sehr, sehr drunter zu leiden hatte. Da ging auch seine Schmerzmittel-Tablettenabhängigkeit los und sowas. Und da hat er wirklich viele, viele Jahre zu kämpfen gehabt damit.
Ja, du sagst es ganz richtig. Und er hat dann auch hier nicht allzu lange Time-Off bekommen. Also er war dann noch relativ schnell trotz dieser Verletzung aktiv, hier auch teilweise dann mit der, oder generell mit der Maske dann eben. Und das war keine gute Entscheidung, sagen wir es einfach mal so. Johnny Nitro hat damals weiter mit Jeff Hardy um die IC-Belt gefädet irgendwo. Es gab nochmal beim Rumble dann, das war dann der Rumble 2-7, das vorher war Armageddon 2-6, gab es nochmal einen Tag-Team-Match mit den Hardys und dann eben auch nochmal bei No Way Out. Und da war das Ding dann zu Ende und da hat man dann eben auch gemerkt, dass so langsam ein Joel Mercury, wie du schon gesagt hast, der hat die gesundheitlichen Probleme nie so ganz verwinden können und er ist dann im März 2007 entlassen worden. Ja, und da waren dann auf einmal wieder Nitro und Melina waren dann plötzlich wieder alleine unterwegs. Das heißt, diese Geschichte war auch vorbei und man wusste nicht so recht, wo man mit Nitro hin sollte. Man hat so kurze Tag-Team-Ausflüge mit Kenny Dykstra auch da wieder gehabt.
Was fantastisch war. Also Entschuldigung, aber ich mochte das wirklich. Die hatten nur wenige Monate, die sie wirklich zusammen als Team angetreten sind. Aber ein Dykstra, den fand ich auch wirklich fantastisch. Denn in dem habe ich auch eine ganze Menge gesehen. Besonders, weil man ihm ja sogar eine Fehde gegen Ric Flair damals irgendwie gegeben hatte, kurzzeitig Kenny Dykstra. Ich habe gedacht, die beiden werden jetzt aufgebaut als mögliche kommende Stars. Sollte allerdings erst mit dem nächsten Partner, den er dann haben sollte, passieren. Aber hier war Dykes doch relativ schnell dann wieder von der Bildfläche verschwunden. Hingegen in Melina hat man jetzt neuerdings mehr gesehen. Und die wurde jetzt auch mehr im Ring eingesetzt und war da auch relativ erfolgreich. Das heißt, sie hat sich nicht mehr auf die Managerrolle von Johnny Nitro konzentriert, sondern ihr Hauptaugenmerk war dann tatsächlich auch der Damentitel, der damalige WWE Women's Champion Titel, den sie auch mehrmals gewinnen konnte. Deswegen war Nitro ein bisschen mehr dann auf sich alleine gestellt zukünftig.
Ja. Speziell, als es dann eben zur ECW ging, da war es ja dann auch so, es gab dann den 2007er Draft, da ist dann eben ein Johnny Nitro zu ECW getradet worden, hat da sein Debüt gegen Nunzio gegeben, hat da auch direkt um die ECW World Championship gefädet gegen CM Punk und hat das Ding dann auch da gewonnen. Also er war sozusagen auch ein World Champion, deswegen passt er hier eigentlich gar nicht rein, aber egal.
Der ECW-Titel wird ja nicht als World-Title bezeichnet. Also der ist ja, das gleiche Standing wie der EC-Title oder der US-Title, so im Nachhinein betrachtet. Ja,
das stimmt. Aber es war damals der ECW-World-Title tatsächlich. Aber egal wie. Diese Fehde mit CM Punk, da gab es ja mehrere Aufeinandertreffen. War auch, weil natürlich diese ganze Chris Benoit-Geschichte dazwischen gekommen ist. Wie fandest du die Chemie zwischen Punk und Morrison? Weil ich hatte gerade anfangs so meine Probleme mit diesen Aufeinandertreffen.
Ja, die mussten sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Ich musste mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber auf der anderen Seite hat man da zwei, in Anführungsstrichen, junge Wilde gesehen, denen zu dem Zeitpunkt immer noch, wo ich dachte, beiden die Zukunft gehören kann. Und deswegen war ich auf die Fehde auch, deswegen habe ich mich sehr über diese Fehde gefreut und war auch wirklich gespannt, wer da als letzter Sieger final rausgehen wird. Also ich fand super, ich mochte die Fehde der beiden, an die Matches selber, die habe ich aber leider vergessen, denn die kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, es war wirklich so, dass die beiden sich erstmal finden mussten, da hast du absolut recht. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden, das sollte man sich anschauen, das war wirklich richtig gut. Aber davor, es gab auch ein Match beim SummerSlam zwischen den beiden. Das war so ein bisschen rumgegrauper. Das hat einfach so ein bisschen gebraucht. Was aber hier interessant ist natürlich, dass er, also Johnny Nitro, sich kurz nach seinem Debüt bei ECW natürlich dann endgültig in John Morrison umbenannt hat. Und Shaggy, weißt du, wie der Name zustande gekommen ist?
Klar, also man hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zu dem großen Jim Morrison gesehen, dem Frontmann, der Sänger der Doors, einem der größten Musikgenies aller Zeiten. Ich kann dir jetzt auch mal sagen, meine absolute Lieblingsband aller Zeiten sind wirklich die Doors. Ich bin ein riesen Doors-Fan und ich bin großer Jim Morrison-Fan. Ich liebe die Musik und ich fand zu dem Zeitpunkt, ich habe nie drüber nachgedacht, aber als man dann plötzlich ihn als sich als Jim Morrison vorgestellt hat, der hat ja auch optisch sich ein bisschen leicht verändert, da die Haare wurden ein Tick kürzer, die Outfits hatten sich ein bisschen verändert und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, holy shit, der sieht wirklich aus wie Jim Morrison. Die Ähnlichkeit war wirklich, wirklich enorm und das fand ich großartig. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das könnte mein neuer Lieblingswrestler werden, weil die Verbindung zu Jim Morrison und dann auch noch so ein großartiger, also so ein besonderer Wrestler, der Jim Morrison, John Morrison ja war. Das fand ich schon, hat mir schon wirklich, wirklich gefallen.
Ja, also da bin ich komplett bei dir, weil ja auch.
Du bist auch Doors-Fan, das freut mich sehr.
Nein, ich bin ein John Morrison-Fan, mehr oder weniger. Nee, ich finde, das war absolut notwendig, auch dass er diesen Nitro-Namen abgelegt hat, weil der einfach noch so ein bisschen komisch behaftet gewesen ist und der Name John Morrison passte einfach extrem gut. Und hier war es tatsächlich so, dass man, dass wohl Vince McMahon persönlich zu ihm gekommen ist und hat gesagt, so, pass auf, du brauchst einen neuen Namen. So, und dann hat Hannigan wohl so 10 Namen dann so kurz vorgelegt und die waren alle irgendwie mit Hollywood und Showbiz Einschlag. Also so Brandon Marlowe, irgendwie sowas. Also sind wir alles so quer durch Hollywood durch und Vince McMahon hat sich wohl die Liste einmal kurz
Johnny Avenger.
So ungefähr. Und hat sich die Liste einmal durchgelesen, hat gesagt, from now on, you're John Morrison. Punkt. Und das war dann die Geburtsstunde. Also ganz schnell wurde das dann beschlossen. Und da gehört ja dann später auch noch dieser Entrance zu, muss man sagen. Dieser Zeitlupen-Entrance, wo im Hintergrund das Feuerwerk hochgegangen ist. Das fand ich auch total geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da hat einfach sehr, sehr vieles dann zusammengepasst, um diesen Superstar-Charakter, den er da verkörpern wollte, um den auch darzustellen. Also es war der Look, du hast es gesagt, das Outfit hat gestimmt, die äußeren Veränderungen haben gestimmt und dann eben, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube, bei ECW hat er diesen Feuerwerks-Entrance noch nicht gehabt, sondern eben ein bisschen später, als er dann bei wieder in den großen Brands angetreten ist, glaube ich, kam das erst. Aber das war auch was, wenn du das siehst, hast du gedacht, so ja, Superstar. Ganz ja, einfach.
Das wehende Haar in Zeitlupe auch noch, das darf man auch nicht vergessen.
Genau, der Ventilator, den immer ins Gesicht gehalten worden ist.
Ja, also wirklich die nächste Metamorphose zum Superstar, das kann man so sagen. Und man hat jetzt wirklich große Stücke auf ihn gehalten.
Genau, ja. Trotzdem, auch da stand er sich so ein bisschen im Weg. Er hatte dann nochmal eine Suspendierung wegen der Wellness Policy. Danach ging es nochmal ein bisschen mit CM Punk weiter. Hatte sogar eine kurze Fehde gegen The Miz um die Number One Contendership, irgendwie um den Titel, also um den ECW-Titel. Aber da muss man dann sagen, dass Morrison und Miz haben sich ja dann relativ schnell ja zusammengefunden als reguläres Tag-Team. Und das vergisst man, finde ich, heute so ein bisschen, weil diese Zeit, die beiden miteinander verbracht haben, relativ kurz gewesen ist. Aber die waren ja dann auch wirklich zwei, die zum einen gut im Ring harmoniert haben, zum anderen aber auch durch ihre Kreativität in diesen Dirt Sheet-Segmenten. Also das war so eine Webshow damals auf WWE.com, die ihr da wirklich gezeigt haben, dass sie auch kreativ was drauf haben. Shaggy, wie war das damals?
Ich muss ganz kurz zurückgehen und ich würde auch nicht sagen, dass das untergeht, weil es eine ganz, ganz wichtige Zeit, gerade wenn man an The Miz denkt, denkt man immer an diese Zeit, finde ich. Aber ganz kurz, um nochmal zurückzugehen, dieses Verstoß gegen die Wellness Policy haben wir jetzt so ein bisschen abgetan, aber ich glaube, das könnte ein großer, wichtiger Grund gewesen sein, warum man dann ihn doch nicht direkt in den Main Event gepusht hatte. Weil man hatte es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vor und direkt als man losgelegt hat, kam halt dieser Verstoß gegen die Wellness Policy und da es hat natürlich Backstage für ja, Ärger gesorgt. Und ich glaube, dann hat man ihn erstmal wieder ein bisschen zurückgefahren. Das könnte eine der Gründe sein, warum man ihn jetzt nicht schon zum Superstar aufgebaut hat. Und stattdessen hat man ihn dann nach der kurzen Geschichte, die du erzählt hast mit Punk und kurze Geschichte mit The Miz, zusammengesteckt mit jemandem, der Backstage überhaupt nicht beliebt war. Jemand, der auch beim Publikum überhaupt nicht connected hat. Ein The Miz, mit dem konnte niemand was anfangen. Der galt als Großmaul, der aus den Reality-Shows kam, der gedacht hat, er könnte einfach so Wrestler werden. So war er auch wirklich. Und Miz hat ja auch selber gesagt, er wusste noch nicht, wie er sich Backstage so richtig benehmen sollte. Und die Zeit mit Morrison hat ihm richtig gut getan. Da wurde er das erste Mal anerkannt, dass er doch wirklich jemand ist, der es versucht, Wrestler zu werden, der wirklich auch Wrestler ist und der auch das Business mittlerweile immer mehr versteht. Und ich glaube, die beiden als Team, die waren genial einfach. Diese Webshows, die du angesprochen hast, die waren unterhaltsam. Und man hat jetzt das erste Mal auch bei The Miz das Gefühl gehabt, dass er mit dem Publikum connected, dass er wirklich auch Charisma hat, dass er Ausstrahlung hat. Und das hat The Miz gut getan, einfach an der Seite von John Morrison, diese Zeit zu verbringen. Die beiden waren ein tolles Team.
Ja, waren Tag-Team-Champions. Das hat funktioniert. Also, wie gesagt, es war keine so ewig lange Zeit tatsächlich. Aber das hat trotzdem super funktioniert. Und auch hier sieht man mal wieder, manchmal muss es gar nicht das große Programm im Main-TV sein, sondern es können auch manchmal die Shows sein, die so nebenher laufen. Ich meine, bei Zack Ryder haben wir das damals auch erlebt, wie sich das verselbstständigt hat. Und bei den beiden hat das hier eben auch funktioniert. Und ja, Tag-Team-Title-Gewinn, sehr, sehr viele Titelverteidigungen, die sie gehabt haben. Damals war aber die Tag-Team-Division-Teils auch noch ein bisschen rumpelig, sagen wir es einfach mal so. Also wenn man sich da mal so die Contender anschaut, dann hast du Hawkins und Ryder, gut, die haben wir heute auch noch. Dann hast du auch noch sowas wie Jesse und Festus und Finlay und Hornswoggle zum Beispiel. Wir haben Crime Time noch damals dabei gehabt. Also die beiden auf jeden Fall hier, ja, ein gutes, sehr, sehr gutes Tag-Team, haben unter anderem dann auch später, nachdem die Titel wieder abgegeben haben, die Titel wieder von CM Punk und Kofi Kingston gewonnen. Auch die waren mal Tag-Team-Champion zusammen, haben gegen die Colons gefädelt, also Kalito und Primo. Da kann man echt nicht meckern, aber trotzdem war es dann eben so, dass auch aufgrund der kreativen Marschroute, die WWE damals gefahren ist, hat man die beiden nicht allzu lang zusammengelassen. Also beim 2009er Draft im April 2009 logischerweise ist The Miz dann zu Raw gegangen und dadurch wurde das Team dann eben aufgebrochen, während Morrison eben zu SmackDown gegangen ist. Irgendwie hatten die beiden nicht so die ganz, ganz großen Befürworter, zumindest in dieser Tag-Team-Zeit, sodass man sie da wirklich als Top-Act quasi hätte präsentieren können. Trotzdem, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Erfahrungswert, hat auch gerade, wie du schon richtig gesagt hast, einen John Morrison wirklich nach vorne gebracht, gerade was so die Sicherheit vor der Kamera und sowas angeht. Das ist ja alles sehr wichtig, das darf man eben nicht unterschätzen. Also er hatte eigentlich davor kaum Zeit gehabt, sich wirklich in Interviews zu präsentieren, sondern bei M&M hat ja ganz klar immer Melina das Interview-Ruder in der Hand gehabt und Nitro und Mercury waren eher ruhig und auch in den anderen Runs, die er gehabt hat, war er jemand, der vielleicht mal hier und da eine kleine Vignette gehalten hat, aber nie so im Fokus gestanden hat. Und diese Dirt-Sheet-Geschichte hat ihm da schon geholfen, um da so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. So, wir sind im April 2009 angekommen. Morrison ist da, wie gesagt, im Supplement-Draft, auch da, ne, wie hoch ist der Stellenwert von einem Wrestler, wenn er quasi so zwischendurch noch gedraftet wird? Schwierig. Trotzdem, er war dann jemand, der bei SmackDown durchaus überzeugt hat. Shaggy, wie war das denn damals? Er hat ja dann erstmal einen Einstand gehabt gegen R-Truth, ne, aber dann auch was mit Chris Jericho, Shelton Benjamin und so weiter und so fort. Also schon okay, würde ich einfach mal sagen.
Ja, er ist aber im Grunde wieder da gewesen, wo er auch zwei Jahre zuvor war. Ist in der Midcard angetreten, durfte aber immer mal auch mal nach oben greifen, hatte auch ein Titelmatch um den World Heavyweight Title, war es damals gegen Jeff Hardy, was er auch nicht geschafft hat. Ansonsten hatte er wieder Geschichten in der Midcard, auch um die Midcard-Gürtel, wieder Intercontinental-Gürtel in dem Fall. Also man hat ihn nicht im Main Event eingesetzt, nicht so richtig.
Ja, aber die Matches sind eben teilweise, ich finde, man hat in dieser Zeit gemerkt, dass er extrem dazugelernt hat, sagen wir es einfach mal so. Du hast gerade die Matches mit Jeff Hardy angesprochen, die beiden kannten sich, das waren immer gute Matches. Es gibt auch ein sehr gutes Match gegen Edge, was er damals gehabt hat. Er hat dann auch noch, du hast gerade gesagt, Intercontinental Championship Gold sich umschnallen dürfen, nachdem er Rey Mysterio besiegt hat. Es folgte daraufhin eine Fehde mit Dolph Ziggler. Auch das gute Matches, ne, wo man auch sehen konnte, so ja, da ist eine Entwicklung drin. Es gab dann im Anschluss bei Bragging Rights ein Interbrand-Match zwischen Morrison und The Miz, was er für sich entscheiden konnte. The Miz damals US-Champion. Und diese Fehde ging dann eben auch noch ein bisschen weiter bis zur Survivor Series, wo die beiden dann mit Teams aufeinander getroffen sind. Es gab danach eine Fehde mit Drew McIntyre. Es ist ganz lustig, das sind alles Namen, die wir heute noch haben, was mir gerade so auffällt. Also gerade diese 2008er, 9er Block, da sind sie alle noch jung und knackig. So auch ein Drew McIntyre, The Miz damals ja auch noch so, ne, in so einem Schwebezustand, John Morrison ebenfalls. Das ist schon ganz, ganz witzig, und dass wir auch so Namen wie einen R-Truth dann noch wiederfinden, der ja auch eh unkaputtbar ist, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, und Shelton Benjamin und Jeff Hardy sind ja auch alle immer noch Dolph Ziggler, den wir gerade erwähnt haben, sind alles noch Wrestler, die in irgendwelchen Rollen bei der WWE sind.
Ja. Naja, weiter ging es dann auf jeden Fall bei TLC. In demselben Jahr hat Morrison dann seinen Titel gegen McIntyre verloren. Ich muss sagen, an diese Fehde mit McIntyre habe ich null Erinnerung. Also das ist wirklich reines Faktenwiedergeben bei mir. da habe ich keinerlei Erinnerung
mehr. Naja, das war McIntyre als der Chosen One quasi, als der Auserwählte, den Vince McMahon dann auch eingesetzt hat gegen John Morrison. Aber die Fehde selber kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
Ja, er war auf jeden Fall dann immer jemand, der so Midcard, Upper Midcard da so ein bisschen rumgeschwurbelt ist. Bei Elimination Chamber war er dann eben auch dabei, wurde aber vom Undertaker eliminiert. Aber man hat schon so damals verstanden gehabt, dass man ihn durchaus so als den Spotbringer irgendwie da einsetzen kann. Er hatte dann noch ein kurzes Tag-Team, muss man sagen, mit R-Truth zusammen, ne? Also dann auch bei WrestleMania 26 natürlich dann auch die so Four-Way, wo er mit R-Truth damit gegen die Hart Dynasty und gegen Showmiz auch angetreten ist. Also ganz, ganz merkwürdige Konstellation auch. Und dann sind wir schon im Jahr 2010. Und da merkt man dann auch, dass es ist eine langsame Entwicklung drin. Es gab damals dieses NXT-Format, was ja damals dann so eine, diese Mischung aus Reality und, weiß ich gar nicht, TV-Wettbewerb. Da war er ja der Mentor von Eli Cottonwood, an den sich auch niemand mehr erinnert. Ich sehe auch gerade, Eli Cottonwood hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
Eli Cottonwood war aber auch so ein großgewachsener Kerl. Ja. Ein bisschen ähnlich wie Big Cass vielleicht auch optisch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dem hat man ein bisschen was gesehen, aber mehr als sehen konnte man, glaube ich, nicht. Da war nichts da.
Das stimmt. Er war auf jeden Fall Teil dann von Team Cena quasi in der Fehde gegen The Nexus. Und dann geht's dann auch los mit dieser Fehde mit Sheamus, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die beiden hatten ja wirklich diverse große Matches und die Fehde zwischen den beiden hat auch wirklich das Beste aus den jeweiligen Wrestlern hervorgebracht. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt. Sheamus damals King of the Ring, darf man ja nicht vergessen. Und dann eben diese Fehde zwischen den beiden. Unter anderem kulminiert dann eben bei TLC im damaligen Jahr. Das war richtig geil, ging damals um einen Number One Contender Spot und da war dann tatsächlich ein Johnny Nitro wollte ich gerade sagen, da war tatsächlich ein John Morrison dann auch so ein bisschen auf dem Sprung in den Main Event und hat hier auch als wirklich großes Babyface funktioniert, hat aber trotzdem dann gegen The Miz verloren, also sein Title-Match hat er eingelöst, hat es aber dann verloren. Und dann kommen wir im Januar des Jahres 2010, kommen wir dann natürlich zu dem Spot, den du gerade eben schon angesprochen hast, ne? Also den Rumble-Spot des Jahrzehnts wird hier hin und wieder mal bezeichnet. Shaggy, wie war das denn? Wie war das denn damals? Das war ja sehr spektakulär.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stand Morrison auf dem Apron, es gab einen Schlag oder eine Aktion von hinten. Und er ist mit hohem Bogen vom Apron gefallen, konnte sich aber an den Barrikaden halten, also an den Absperrungen zum Publikum und ist dann quasi auf den Absperrungen lang gelaufen und wieder zurück zum Ring gesprungen. Das sah schon fantastisch aus.
Ja, absolut, genau das. Also das war eben da auch ungewöhnlich, das war mal was ganz, ganz anderes und da hat man vom Fernseher gesessen und hat sich gedacht, wow, unglaublich. Ne? Das ist so ein bisschen, heutzutage haben wir eben diese Kofi-Spots ganz oft gehabt und das war damals wirklich absolut, absolut innovativ und frisch und solche Geschichten. Ne? Also das hat schon gepasst, gewonnen hat das Ding dann trotzdem nicht, muss man sagen, aber da machst du dann nichts. Also er war dann immer im Elimination Chamber dann eben noch mit dabei, auch da wieder mit dem Crossbody vom Käfig runter und solche Geschichten, um Sheamus damals zu eliminieren. Also man hatte da schon Fokus und umso mehr hat man sich dann natürlich auch als Fan darüber geärgert, dass er dann bei WrestleMania 27 in so einem, ich nenne es jetzt mal ein Promi-Match eingesetzt worden ist, ne? Wo dann Morrison mit Trish Stratus und Snooki in einem Mixed-Tag-Team-Match gegen Dolph Ziggler, Michelle McCool und Layla angetreten ist, Shaggy. Das ist, glaube ich, auch sowas, das ist schon ein dunkles Kapitel, oder?
Für John Morrison vielleicht, aber auf der anderen Seite war das auch ein Match, was in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Snooki, jetzt nicht der größte Star, aber man kannte sie durch Jersey Shore, eine MTV-Sendung, die damals durch die Decke ging, also zumindest zeitweise, später wurde es dann ja auch belächelt, aber die Wrestling-Fans selber hatten natürlich überhaupt keinen Bock auf dieses Match. Das war total verhasst bei denen. Aber ich finde, es wird eigentlich schlechter geredet, als es letzten Endes ist. Es ist jetzt kein großes Match gewesen, aber es hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Sowas gehört auch zu WrestleMania. Und klar, Morrison hat's auch gehasst, glaube ich, daran teilnehmen zu müssen. Aber ich glaube, man hat dadurch auch seinen Namen nochmal in anderen Sendungen gehört, wo er sonst sicherlich nicht aufgetaucht wäre. Also wie gesagt, in der Presse wurde dieses Match außerordentlich beworben damals in Amerika.
Das stimmt, aber es hat ja auch tatsächlich nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt, sondern auch für negative, weil es gab ja da so ein bisschen Streit zwischen John Morrison und Trish Stratus, weil sich Morrison angeblich ja nicht besonders respektvoll Trish Stratus gegenüber verhalten hat im Match selber und sie so ein bisschen hat links liegen lassen. Also man hat ja schon gemerkt, dass er da nicht so besonders begeistert davon von der ganzen Geschichte gewesen ist. Und es gab da wohl auch diverse Streitigkeiten backstage. Und das kommt natürlich dann auch nicht so 100% gut an, sagen wir es einfach mal so. Es folgte daraufhin eine längere Fehde mit R-Truth, der damals ja auch zum Heel aufgebaut worden ist. Es gab eine Verletzungspause. Auch da wieder, ne? Es war. Ne, John Morrison schwebte dann so ein bisschen zwischen Tür und Angel, mehr oder weniger. Er war dann mal beim SummerSlam, war er in einem Six-Man-Tag mit dabei, mit Kofi Kingston, Rey Mysterio gegen R-Truth, Alberto Del Rio und The Miz. Die Fehde mit R-Truth ging dann noch ein bisschen weiter. Dann war er in einem Four-Way um die WWE US Championship mit Alex Riley, Jack Swagger und Dolph Ziggler. Ja. Ne, das war alles okay, hat dann eine Fehde mit Cody Rhodes noch gehabt und solche Geschichten. Also, das war alles in Ordnung, aber es ist jetzt auch nichts Denkwürdiges dabei gewesen. Ne? Und diese Fehde mit The Miz, die wurde dann hin und wieder mal aufgegriffen. Was heißt hin und wieder? Dann gegen Ende des Jahres 2011, wo er dann nochmal im sehr guten False Count Anywhere Match bei Raw auf The Miz getroffen ist, was The Miz dann eben gewonnen hat und dadurch wurde ein John Morrison erstmal aus den Shows geschrieben quasi, weil man gesagt hat, der hat sich bei diesem Skull Crushing Finale schwer verletzt und das war eigentlich dann der Moment, wo ein John Morrison gesagt hat, so mir reicht's. Er hat auch so ein paar kleinere Verletzungen gehabt. Er hatte Nackenverletzungen gehabt, einfach weil. Und er hat eben da gesagt, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt. Und er hätte wohl weiterkämpfen sollen, hatte aber, wie gesagt, ein paar Wehwehchen, wie gesagt, Nackenverletzungen, die er mit sich rumgeschleppt hat. Hat auch da Schmerzen gehabt, die er irgendwie nicht richtig losgeworden ist. Wollte sich auch erstmal ein bisschen ausruhen. WWE hätte ihn gerne weiter da gehabt. Er hat aber gesagt, ne. Ich habe das Gefühl, ich trete hier auf der Stelle und ich muss mich irgendwie erstmal selber finden und hat dann eben, 2011 hat er gesagt, so jetzt ist es für mich erstmal aus und ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und er hat dann tatsächlich sich auch ein bisschen zurückgezogen, um es mal so zu sagen und wollte sich dann auch einfach ein bisschen kreativer ausleben. Shaggy, kannst du es verstehen, dass man dann auch sagt, so jetzt, der Vertrag ist eh ausgelaufen quasi und ich möchte jetzt erstmal wieder gesund werden und möchte mal schauen, was meine Kreativität noch aus mir rausholen kann?
Absolut, er hat sich ja zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht mich mehr wohlgefühlt. Also er hat sich unter seiner Qualität eingesetzt gefühlt. Die WWE hat ihm zwar einen Vertrag angeboten, aber zu keinen erhöhten Konditionen, zu Mehrjahresvertrag, sondern zu den gleichen Konditionen, zu denen er einen Vertrag hätte. In der heutigen Zeit würde man wahrscheinlich, wenn so ein Vertrag auslaufen würde, eines solchen Wrestlers wahrscheinlich einfach nur erhöhte Geldangebot machen, damit man diesen Wrestler halten könnte. Damals war es ja auch noch nicht so wichtig, glaube ich, solche Wrestler zu halten. Man hat damals auch noch nicht gesehen, der Indie-Markt ist ja in dem Zeitpunkt erst quasi richtig groß dann geworden, dass die Wrestler auch außerhalb der WWE richtig ordentlich Geld verdienen konnten. Er wollte nicht verlängern, und dann war es auch so, dass er sich gesagt hat, so, ich nehme eine kleine Auszeit und dann starte ich in den Indies durch. Und so war es ja dann letzten Endes auch.
Genau, also er war dann erstmal so 2012, genauso auch bis heute eigentlich, ist er jemand, den man eigentlich überall im Independent Circuit irgendwo sieht, ne? Also das reicht von den Philippinen bis nach Deutschland. Also ich habe ihn auch schon hier in Köln live gesehen. Er war schon bei PWG und ich weiß nicht wo überall. Ich glaube aber, wir müssen hier noch so zwei Schwerpunkte setzen. Das eine ist Lucha Underground, das hast du gerade schon angesprochen. Ne? Wir haben schon diverse Male über Lucha Underground geredet und was das Produkt ausmacht. Was hat denn damals dann einen Johnny Mundo für dich ausgemacht? Weil er ist ja erstmal es war ja wirklich dann auch ein großer Name für Lucha Underground und hat da ja wirklich auch beim El Rey Network durchaus für Aufsehen gesorgt.
Naja, war einer der Eckpfeiler von Lucha Underground von Beginn an. Also man hatte ja sehr, sehr viele Luchadors, sehr viele maskierte Wrestler, die da in die Geschichten involviert waren. Und ein Johnny Mundo galt quasi als für den amerikanischen großen Markt, also er war ja einer der bekannteren Wrestler, die dabei und viele andere kannte, und dann der normale geneigte Fan jetzt noch nicht. Und der war ein Eckpfeiler, man hat auf ihn gesetzt, man hat auch auf ihn gesetzt als den Main Eventer am Anfang und hat mir gleich super gute Geschichten, tolle Matches gegeben und natürlich auch den Lucha Underground Champion Title relativ schnell.
Ja, also du musst natürlich ganz klar sagen, es gab ja erstmal diese Geschichte mit diesen $100,000, die er da gewonnen hat, aber vor allem auch dieses geile Match erstmal mit Prince Puma, also Ricochet, was er damals gehabt hat, dann auch dieses Tag-Team mit Prince Puma, die beiden haben wir dann auch ja eine Gruppierung, nicht Gruppierung, aber so eine Zweckgemeinschaft vorübergehend gebildet, war diverse, also sehr, sehr oft, du hast es gerade als Eckpfeiler bezeichnet, war sehr oft im Main-Event und hat große Matches bestritten, also gegen King Cuerno im Steel Cage, wir haben gerade das Prince Puma-Ding angesprochen. Und
Prinz Puma, müssen wir ja mal sagen, Prinz Puma, Ricochet, also.
Genau,
ja.
Genau.
Das ist schon ein Match, wow, das war schon wirklich fantastisch. Also, ich habe die erste Folge Lucha Underground gesehen, dachte, okay, neues Produkt, schaue ich mir mal an, klingt interessant und ich war einfach geflasht. Also, es hat ein paar Folgen ja zwar nur angehalten, letztendlich bin ich dann bei Lucha Underground wieder ausgestiegen, weil es hat mir nicht auf Dauer zugesagt. Aber es war für die ersten Wochen ein fantastisches Produkt, was mich total gefesselt hat, was auch an Johnny Mundo lag. Johnny Mundo, dann sein neuer Ringname.
Ja, und auch da, ne, man sieht hier viele bekannte Namen, die mit denen er im Ring gestanden hat. Ne? Da fällt einem auch so ein Brian Cage, fällt einem da noch so ein. Wir haben auch dann seine jetzige Frau, ist auch das erste Mal, dass er quasi da mit ihr in ein Team gesteckt wird. Natalya ist dann auch jemand, die beiden haben sich quasi bei Lucha Underground da zusammen gefunden, 2016.
Natalya Valkyrie, auch genau. Mittlerweile ja, sind sie eigentlich fast nur noch zusammen unterwegs, aber bevor Taya kam, war Melina ja auch nochmal ganz kurz da, wobei die beiden, Johnny, ja, Mundo, wie er jetzt heißt, und Melina zu dem Zeitpunkt auch schon kein Paar mehr waren. Die hat man kurz an seine Seite nochmal gestellt, aber hat relativ schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Melina hat sich auch nicht wieder die besten Freunde gemacht backstage, war dann schnell wieder verschwunden. Und dann kam jetzt erst eine Taya Valkyrie, die auch wirklich genial zu Johnny Mundo gepasst hat und auch privat wohl scheinbar gepasst hat, weil seit einiger Zeit sind die beiden auch verheiratet.
Ja, genau, das, du hast gesagt, am Anfang ein Johnny Mundo noch Babyface unterwegs und später dann eben auch als Heel, dann auch unter anderem an der Seite von PJ Black, Jack Evans, als Lucha Underground Trios Champions, haben damals Rey Mysterio, Prince Puma und Dragon Azteca Jr. Besiegt. Und das war damals auch der erste Titelgewinn für die drei. Ja, und später dann auch, was ich sehr mochte, war damals deren Aufeinandertreffen zwischen Johnny Mundo und Sexy Star um die Lucha Underground Gift of the Gods Championship. War halt einfach so schön dreckig. Und da hat man auch gesehen, wie gut auch ein Johnny Mundo da als Heel funktionieren kann. Da waren gute Sachen dabei. Also ich mochte das sehr und das hat mir schon Spaß gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Johnny Mundo war dann auch noch, oder John Morrison war auch bei Triple A unterwegs, muss man auch dazu sagen. Hat da Titel gehalten und mit den Größten gefädet. Kann man auch nicht, also ja, er war da sehr interessiert, sagen wir es einfach mal so, gerade auch an dem Markt in dieser Region. Ich muss sagen, AAA ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd. Shaggy, bist du da mehr drin? Hast du da Matches, wo du sagen würdest, ja, die haben sich gelohnt? Ich weiß, es gab ja, er hat da diverse Titel gehalten, hat die dann auch verteidigt, unter anderem gegen Phantasma und Texano und ich weiß nicht was, auch in spektakulären Tableslash und Shares-Matches und sowas. Bist du da so ein bisschen drin? Bist du da verhaftet? Hast du dich da mal umgehört?
Na, nicht mehr zu dem Zeitpunkt. AAA habe ich eine Zeit sehr, sehr gerne geschaut, auf jeden Fall, aber das war deutlich früher. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr gesehen. Ich habe es ein bisschen verfolgt, weil mir die Karriere von Johnny Mundo, die fand ich interessant und ich habe immer noch mal gehofft, dass man ihn irgendwann wieder bei der WWE oder wo auch immer sehen wird. Deswegen habe ich seine Karriere weiterhin verfolgt. Er war zeitweise der Nummer 1 Rudo, also der Nummer 1 Heel quasi bei AAA. Der war jetzt nicht so lange dann da, aber man hat ihn wirklich prominent eingesetzt und hat auch da auch auf ihn gesetzt und das war schon fantastisch. Also er hatte da wohl scheinbar für einige richtig gute Matches und beim Publikum hat er connected als Heel. Die haben ihn wirklich, wirklich gehasst.
Dann muss man natürlich sagen, gab es auch noch so 2017, 2018 seinen Weg rüber zu Impact Wrestling. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da war er dann auch passend als Johnny Impact. Ich fand diesen Namen immer albern.
Ich fand es von, also es hat einfach gepasst, dass er seinen Namen dann auch irgendwie immer dann gewechselt hat, je nachdem, wo er irgendwie ist. Am Anfang wurde er bei Impact ja auch als Star eingesetzt, aber er war jetzt immer mal da. Er war noch nicht durchgängig irgendwie da. Und bis man sich dann wirklich das geschafft hat, einen festen Vertrag mit ihm zu unterzeichnen, hat er immer mal so kleine Geschichten, aber man hat noch nicht größtenteils auf ihn gesetzt. 2018 hat er ja dann einen Vollzeitvertrag bei Impact unterschrieben und ab da hatte man auch sofort auf ihn gesetzt, im Main Event bei Impact.
Genau, anfangs hat er ja Fäden gegen Eli Drake und Konsorten gehabt, aber ich glaube, der eigentliche Durchbruch, da muss man dann einfach hier Slammiversary 16 nennen, wo er den Four-Way erstmal gewonnen hat gegen Phoenix, Taiji Ishimori und P.T. Williams und danach dann eben auch Austin Aries bei Bound for Glory um den Impact World Championship herausgefordert hat. Und das Ding hat er dann eben auch gewonnen. Ne? Und das war dann quasi sein also das ist wirklich auch schon ein wichtiger Karrierepunkt gewesen. Ne? Und er hat den Titel auch diverse Male verteidigt gegen Phoenix, Killer Cross und Matt Sydal. Und bei Homecoming gab es ja dieses ominöse, gab es ja das Match gegen Brian Cage, wo er das Ding verteidigt hat. Auch da, ne? Er hat die nicht die Company getragen, aber er war schon auch da ein wichtiger Name, auch weil er eben einen gewissen Bekanntheitsgrad irgendwo mitbringt. Und er ist da aber eben auch zum Heel geturnt, ne? Auch mit Hilfe von Taya Valkyrie, die dann ja eben auch einen Brian Cage später attackiert hat. Und ich weiß gar nicht, als was magst du einen John Morrison lieber? Magst du ihn lieber als Babyface oder lieber als Heel?
Ganz klar lieber als Heel. Das kommt ja nochmal besser rüber mit Heel und dann mit einer arroganten Managerin an seiner Seite, wie Melina oder Taya, die als Begleitung, als Valley, die beide ja auch im Ring waren. Aber das fand ich immer am besten, das war immer meine Lieblings-John Morrison-Zeit. So als Face kann er auch wirklich nur connecten, aber ich mag ihn lieber als Heel.
So ist das dann. Ne? Also wie gesagt, er war auch bis dieses Jahr noch Champion, ne? Bis er dann bei Rebellion auf Brian Cage getroffen ist und da mit Special Referee Lance Storm. Wir kennen diesen Kampf, das war dieses Ding mit der Spanish Fly, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Wo sich Brian Cage verletzt hat und das hat ja auch so das Match so ein bisschen runtergezogen. Aber trotzdem, also Johnny Impact hat da eine wichtige Rolle gespielt und ist auch seitdem noch weiterhin bei Impact aktiv, auch in diesen Combo-Shows quasi mit House of Hardcore jetzt zuletzt die Matches, die er bestritten hat. Beispielsweise an der Seite von Michael Elgin, der ja auch inzwischen bei Impact gelandet ist, gegen den Great Muta und Tommy Dreamer und solche Geschichten. Auch sehr oft in Intergender-Matches natürlich dabei oder Mixed-Tag-Team-Matches jetzt zuletzt im Juni beispielsweise mit Moose und Taya Valkyrie gegen Billy Gunn, Jordynne Grace und Tommy Dreamer. Also warum auch nicht? So, und also müssen wir sagen, ja, wir haben hier einen Helden aus der zweiten Reihe, ähnlich wie wir es schon beim letzten Mal gehabt haben, der noch immer aktiv ist und der sich auch links und rechts natürlich so ein bisschen umgeschaut hat. Ne? Also das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben uns jetzt sehr auf die Wrestling-Karriere konzentriert, aber Shaggy, er war ja auch jemand, der sich nach seinem Abgang bei WWE ja auch stark in Filmen und Serien herumgetrieben hat. Also wer Glow zum Beispiel gesehen hat, da war er mit dabei. Ich glaube, er war sogar bei Miss and Mrs. irgendwo dabei.
Bei der Hochzeitszeremonie, ja, glaube ich. Genau. Da war er dabei. Klar, weil er auch immer noch ein guter Freund von der Mrs. ist. Man hat ihn versucht, nicht genau zu zeigen, glaube ich, von den WWE-Kameras. Aber man hat ihn gesehen. Du hast ja auch am Anfang gesagt, er war auch ein großer Filmfan. Klar, war sein großer Wunsch auch immer mal dann auch Filme zu drehen. Und ich glaube, ja, sein bekanntester Film wahrscheinlich, weil er da auch mitproduziert hat und auch das Buch mitgeschrieben hat, das war Boone, der Bounty Hunter. Da hat man auch ganz viele Trailer. Ich weiß nicht, in der WWE-Sendung sogar, wo man Trailer zu dem Film gesehen hat. Nee, das war bei der WXW, oder? Das war bei der WXW-Show.
Auch, glaube ich.
Ja, sowohl als auch, wo man dann Trailer von diesem Film gesehen hat. Naja, ist halt ein B-Movie, B-Action-Movie quasi. Aber er hat auch noch eine Rolle in Sharknado 5, glaube ich. Ich glaube, es war in Sharknado 5. Da hat er auch noch eine kleine Rolle gehabt. Die darf man auch nicht vergessen, weil Sharknado, die Reihe, sollte sich jeder auch mal gesehen haben.
Ja, wer auf solche Filme steht, der das ist ja schon was Eigenes für sich. Ich mag die teilweise ganz gerne, aber
und seine, ja. Ich habe mich über Boone gerade lustig gemacht und habe vergessen, dass er nochmal die Hauptrolle hatte in dem großartigen Film Hercules Reborn, wo er den Herkules gespielt hat. Ganz schlimmer Film, ganz, ganz schlimm. Also, aber klar, finde ich gut, dass er es trotzdem versucht hat und ist es jemand, den ich gerne mal wieder woanders sehen würde. Das ist auch ein Charakter, der sicherlich das AEW-Roster oder auch das WWE-Roster nochmal aufwerten würde, wenn er zu einer der Ligen kommen würde. Ich bin gespannt, wie es weiter mit ihm geht, weil ich glaube nicht, dass er jetzt für immer bei Impact bleiben wird. Eine ganz wichtige Sache möchte ich noch erwähnen, ich habe es zwischendrin immer mal gesagt, ich war ja in New York beim WrestleMania-Wochenende und bei der Veranstaltung von Joey Ryan, der Penis-Party, hatte John Morrison, Johnny Impact, einen Auftritt als Johnny Penis. So hieß er einfach, wurde einfach so angekündigt, es wurde nicht weiter genau erwähnt, aber hieß einfach Johnny Penis und das fand ich großartig, dass er auch sowas mitmacht einfach. Toller Typ. So würde ja. Ich auch heißen wollen, wenn ich mir einen Namen aussuchen dürfte, würde ich mich gerne Johnny Penis nennen.
Ich dachte Shaggy Penis.
Nein.
Ach so, schade.
Das klingt ja wieder arrogant. Ach so, und Shaggy klingt ja auch struppig. Struppiger Penis? Nein.
Michael Penis?
Michael, Mike. Wenn dann Mikey. Mikey Penis.
Mikey Penis, wunderschön.
Liebe Hörer, wenn ihr wollt, könnt ihr mich ab sofort Mikey Penis nennen. Meine Freundin nennt mich so. Oh, also sie weiß es nur noch nicht.
Zu viele Details.
Sie weiß es nur noch nicht. Muss ich auch noch mitteilen.
Was nimmst du jetzt aus der bisherigen Karriere von John Morrison mit?
Es war eine gute Karriere. Er war nie wirklich ganz oben, war nie wirklich im Rampenlicht, aber man hat immer noch das Gefühl, das kann immer noch was kommen. Er ist jetzt noch nicht so alt, 39, 38, es kann noch ein bisschen was passieren. Ich hoffe ja immer noch mal, wie ich es eben gerade gesagt habe, dass ich ihn irgendwo noch mal groß sehen werde, weil ich glaube, er ist noch für 2, 3, 4 gute Jahre bei einer großen Liga richtig gut, wo er auch als World Champion wirklich die Liga tragen könnte. Warten wir es ab.
Ja. Gehe ich komplett konform mit dir. Ne? Das ist, wie gesagt, noch ein junger Athlet eigentlich, der hat noch ein paar Jährchen vor sich, ist aber vielleicht auch jemand, der so ein bisschen seine Kreativität hier nach links und rechts so ein bisschen auslebt. Das finde ich auch gut, aber ich glaube, der ist inzwischen auch in der Lage, dass er einfach das macht, was ihm Spaß macht. Und das ist ja eigentlich immer ein guter Lebensvorsatz, um es einfach mal so auszudrücken. Und damit würde ich sagen, sind wir durch hier mit dem John Morrison Podcast. Und wir haben dann ja schon wieder die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe für den Juli vor der Brust. Und wir haben uns da, sprichwörtlich vor der Brust, nämlich einige sehr, sehr schwere Kandidaten ausgesucht, Shaggy, diesmal.
Ja, jemand, der schwer, man sagt, der hat schwere Fußstapfen im Wrestling-Business hinterlassen. Niemand geringeres als Savio Vega wird dabei sein. Ist das richtig?
Und jetzt ernsthaft.
Ist nicht Savio Vega, oder? Verdammt, schon wieder nicht. Lieber Hörer, sag doch mal bitte dem Olaf, dass wir unbedingt mal über Savio Vega sprechen müssen. Stattdessen hat sich Olaf jemanden ausgesucht wie Earthquake.
Den hast du dir ausgesucht. Moment, der kam von dir.
Okay. Dann hat sich Olaf jemanden ausgesucht wie?
Den Big Boss Man. Der kam tatsächlich von mir.
Der kam von ihm. Den hatten wir schon mal in der Auswahl. Der ist auch fast damals geworden. Das war in der ganz, ganz engen Auswahl. Also Big Boss Man wahrscheinlich Favorit. Und Nummer 3, lieber Olaf, wird sein?
Nummer 3 wird sein, auch ein Schwergewicht und jemand, der ja sowohl in der Tag-Team-Division als auch in der Single-Division irgendwie aktiv gewesen ist. Das vergisst man ja immer wieder so ein bisschen. Es ist Rikishi, ne? Also auch jemand, der nicht zuletzt auch durch die Usos natürlich so seine Fußspuren hier hinterlassen hat. Wir haben also Rikishi, den Bossman und Earthquake. Und bei Earthquake gehen wir natürlich dann auch noch auf die Natural Disasters so ein bisschen ein. Also ich finde, das ist eine spannende Auswahl, einfach weil wir haben so ein bisschen generationenübergreifend, wir haben 90er, wir haben auch Attitude Era dazwischen. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und wir hatten auch so richtige Schwergewichte, hatten wir bis jetzt auch noch gar nicht. Oder die gibt es ja auch heutzutage ja auch eher seltener.
Ja, die gibt es auf jeden Fall seltener. Deswegen stechen sie heutzutage auch ein bisschen mehr hervor. Also, liebe Hörer, für wen seid ihr? Seid ihr für den Guardian Angel? Seid ihr für Shark oder seid ihr für den Sultan? Überlegt euch. Alle drei hatten nicht immer Glück mit ihren Gimmicks.
Das ist richtig. Aber irgendwo ja trotzdem durchaus große Karrieren, also zumindest erinnerungswürdige Karrieren, sagen wir es einfach mal so, die drei dahinter sich haben.
Ja, es hat aber nur einer geschafft, bei den Human Oddities dabei zu sein. Bin gespannt, wie es sein wird. Ich würde über alle drei gerne reden. Ich freue mich auf jeden Fall. Gute Auswahl. Schade, dass Savio Vega nicht dabei ist.
So, und in dem Sinne sind wir durch mit dieser Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe. Die Umfrage geht natürlich dann in Balde online. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wait.